Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mittlerweile sind wir schon bei Folge 54 angekommen und ich freue mich, dass ich heute den ersten Politiker in meinem Podcast zu Gast habe. Bei mir zu Gast ist heute Michael Frieser, ist Demografiebeauftragter der CDU/CSU im Deutschen Bundestag. Und es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Es geht um demografischen Wandel in Deutschland, Altersvorsorge, die Flüchtlingsströme in Deutschland und inwiefern sie Einfluss haben auf den demografischen Wandel. Und das sind Themen, die ich so noch nicht in meinem Podcast hatte. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass sie heute zur Sprache kommen. Präsentiert wird dir die heutige Folge von Blinkist. Und Blinkist ist die App für Leute, die sehr viel Wissen in kurzer Zeit sich aneignen möchten. Und das kann man damit machen. Also Blinkist vereinfacht quasi Bücher, fasst sie zusammen in mehrere Einheiten. Das sind sogenannte Blinks, die man innerhalb von 15 bis 25 Minuten gelesen hat und die Kernaussagen dann mitnehmen kann. In den letzten Wochen habe ich vier, fünf Blinks gelesen. Neben den Büchern, die sich neben meinem Bett stapeln. Das versuche ich dann immer so zwischenzuschieben. Da sind dann so Werke dabei wie Reichtum ohne Gier, wie wir uns vor dem Kapitalismus retten von Sarah Wagenknecht. Das ist so die etwas andere Variante von Marc Friedrich. Spannend zu lesen. Dann Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert von Marie Kondo. Das ist auch eine spannende Geschichte. Da geht es dann wirklich darum, wie man mit Minimalismus mehr aus seinem Leben rausholen kann. Dann noch Geschichten wie Finde den Job, der dich glücklich macht, von der Berufung zum Beruf. Oder Die stärkste Marke sind sie selbst, das Human Branding Praxisbuch. Du siehst also, das sind sehr unterschiedliche Themen. Und ich finde es halt echt gut, wenn ich Zeit habe, dann mal ein paar Blinks von Büchern in einem Rutsch wegzulesen. Und wenn du auch Interesse hast, dann kannst du es 3 Tage lang kostenlos testen. Geh einfach auf blinkist.com/finanzrocker und da kannst du die 3 Tage Probeabo abschließen und bekommst 20% Rabatt für ein Jahresabo. Ich habe das Jahresabo schon vor einigen Monaten abgeschlossen, bin auch sehr zufrieden damit, weil ich immer so zwischendurch auch mir dann mal so ein Buch anschauen kann und dann eben auch kurz und schnell sehen kann, ob das Buch was für mich ist oder ob ich das dann doch nicht kaufen brauche. So, gehen wir ab zu den Bewertungen. Ja, es sind wieder einige Bewertungen dazugekommen. Vielen Dank erstmal dafür. Ich werde dir dieses Mal 3 Stück vorlesen. Eine ist sehr kurz, nämlich von Senso45. Er schreibt, super Podcast, vielen Dank. Dann habe ich Namensvetter FFM. Er schreibt, top, informativ und unterhaltsam. Ich bin echt begeistert. Finanzen abwechslungsreich und sehr informativ aufbereitet. Persönliche Anekdoten gepaart mit sehr interessanten Interviews und echtem Fachwissen. Ich habe alle Folgen gehört und habe immer etwas Neues gelernt. Für alle geeignet, egal ob Anfänger oder Experte in Sachen Finanzen. Deshalb eine absolute Top-Empfehlung von mir. Ja, Namensvetter FFM, herzlichen Dank für deine Bewertung. Das freut mich zu hören. Und der nächste ist auch wieder ein Hammername, Ronaldo. Er schreibt, dickes Lob und weiter so. Hallo Finanzrocker, für deinen super Podcast kann es nichts anderes als eine 5-Sterne-Bewertung geben. Der Content wird einfach und leicht verdaulich aufbereitet und motiviert, eine individuelle Strategie für den persönlichen Vermögensaufbau bzw. die Altersvorsorge zu entwickeln. Mir persönlich gefallen die Interviewfolgen mit Lesern, Buchautoren etc. am besten, auch wenn mich das letzte Interview mit Marc Friedrich immer noch beschäftigt bzw. beunruhigt und dazu geführt hat, mir seine Bücher auf meinen Audible-Account zu laden. Aber auch so muss ein Podcast meiner Meinung nach sein, informativ, kontrovers und kritisch. Danke dafür und Grüße aus dem Rheinland nach Lübeck. Ja, Ronaldo, vielen Dank für die tolle Kritik und du hast recht. Also manchmal muss man einfach auch so ein kontroverses Thema anpacken wie mit Marc Friedrich und die Folge, die hat ja echt für ganz, ganz viele Kommentare gesorgt und das zeigt dann natürlich auch, dass die einen gewissen Nerv getroffen hat und künftig möchte ich immer mal wieder solche Folgen dann auch einstreuen. Ich weiß natürlich nicht im Voraus, welche Interviewpartner dann letztendlich zusagen, aber ich denke, da kommen in den kommenden Monaten noch so ein paar sehr interessante. So, und jetzt genug gelabert, auf geht's mit dem Interview. Heute geht meine Leitung nach Berlin in den Bundestag zu Michael Frieser. Er ist Bundestagsabgeordneter der CSU und Demografiebeauftragter der CDU und CSU-Fraktion im Bundestag. Mit ihm möchte ich heute über die demografische Entwicklung in Deutschland, die Altersvorsorge und noch so einiges mehr sprechen. Zunächst aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Herr Frieser. Ich freue mich, Sie heute zu Gast zu haben.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kort, direkt neben dem Reichstag. Freue mich auf unser Gespräch.
Genau, das sieht man auch sehr schön. Wir zeichnen nämlich heute sowohl Video als auch Sound auf. Und der Herr Frieser hat einen wunderbaren Blick auf den Bundestag. Und das ist eine etwas andere Form des Interviews, wie ich das gewohnt bin. Vielleicht möchten Sie sich ganz kurz vorstellen, Herr Frieser.
Mein Name ist Michael Frieser. Ich bin Abgeordneter aus Nürnberg, eine wunderschöne Stadt in Bayern. 500.000 Einwohner, gehört auch Schwabach dazu, hat ungefähr 40.000 Einwohner. Also eine ganze Menge Menschen, die mir ihr Vertrauen aussprechen und mich nach Berlin entsandt haben. Und dort bin ich für die Innen- und Rechtspolitik, aber eben vor allem für die Demografie zuständig, für die gesamte CDU-CSU-Fraktion. Ein Thema, das uns alle bewegt und das unsere Zukunft angeht.
Genau, deswegen habe ich auch gedacht, sprechen wir über das Thema, weil als Finanzrocker ist das Thema Altersvorsorge, Rente natürlich immer wieder im Podcast vertreten und natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für die Hörer. Jetzt habe ich mir aber eingangs die Frage gestellt, was sind denn die Aufgaben eines Demografiebeauftragten?
Das ist eine sehr interessante Frage, denn so lange gibt es sie nämlich noch gar nicht, auch in der CDU-CSU-Fraktion. Es geht darum, dass man dem Thema eine Bedeutung gibt und dass alle Welt immer drüber redet. Also es gibt kaum irgendwelche wissenschaftlichen Studien, die nicht gemacht werden. Jede Universität, aber auch die Bundesregierung hat ihren Demografiegipfel. Nur wie antwortet das Parlament darauf? Wie antworten die Institutionen, also die Fraktionen auf die Frage? Da kann man Arbeitskreis gründen und da kann man Gruppen zusammenschließen. Aber wir haben uns dafür entschlossen, einen Demografiebeauftragten zu berufen. Das heißt, er ist direkt dem Fraktionsvorsitzenden zugeordnet und der hat mehrere Aufgaben nach innen und nach außen. Einerseits das Sprachrohr sein, wie denken wir zu diesem Thema, andererseits aber nach innen möglichst alle Berichterstatter. Das heißt, jeder Ausschuss des Deutschen Bundestages hat jemanden, der sich mit dem Thema Demografie beschäftigt. Das zusammenzubinden, das zu einer Einheit zu führen und dieses Thema voranzutreiben, das ist meine Aufgabe, ganz kurz gesagt.
Okay, dann lassen Sie uns mal so ein bisschen in die Materie eintauchen. Denn 2016 ist ein ziemlich schwieriges Jahr für Deutschland. Denn seit diesem Jahr gilt die deutsche Gesellschaft offiziell als überaltert. Insgesamt sind 4,5 Millionen Deutsche über 80 Jahre alt und das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl Norwegens. Auf der anderen Seite steigt die Geburtenrate nur sehr, sehr langsam an in den letzten Jahren. Welche Folgen hat denn diese Überalterung für die Zukunft Deutschlands?
Das ist mit der wesentliche Schlüssel, dass wir uns um den demografischen Wandel wirklich sorgen müssen. In der Tat ist es so, diese Gesellschaft hat sich seit, sag mal, dem Babyboom der 60er, 70er Jahre in ihrer Alterspyramide sehr zum Nachteil entwickelt. Und wir sehen auch international, dass wir da nicht mehr einen positiven, sondern eher einen mittleren Platz einnehmen. Aber man darf hier jetzt nicht in Panik verfallen. Und es hat übrigens auch gar keinen Sinn, jetzt in der Vergangenheit zu stochern, was haben wir da alles falsch gemacht, wie schaut die Geburtenrate in Deutschland aus. Wir müssen alles tun, dass sich das etwas ändert. Denn es ist schon deutlich, es flacht sich etwas ab. Das heißt also, gerade der Anteil der über 65-Jährigen wird in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr ganz so dramatisch zunehmen, wie wir das bisher gesehen haben. Hat was mit dem Mischungsverhältnis und dem sogenannten demografischen Echo zu tun. Das heißt also, welche Generation in welcher Dichte kriegt in welcher Anzahl Kinder. Und das bedeutet kein Grund für Panik, aber wir müssen natürlich wirklich uns darauf vorbereiten, dass unsere Gesellschaft einfach älter wird.
Jetzt können wir ja noch mal so ein bisschen über Zahlen sprechen, weil die ja immer wieder auftauchen. Bis 2030 steigt die Zahl der über 65-Jährigen auf knapp 28%. Und das ist nach Japan die mit Abstand höchste Quote. Wenn ich jetzt in die USA schaue, da werden unter 20% über 65 Jahre für 2030 erwartet. Wo liegt diese Diskrepanz zwischen den USA und jetzt Deutschland und Japan auf der anderen Seite?
Interessant, der Vergleich, denn wir hatten auch Zeiten in den Vereinigten Staaten, wo dort die Überalterung etwas deutlicher zu sehen war als hier. Das ist einerseits mal eine Form von Zuzug, also wie viel Erneuerung gibt es eigentlich von außen, wie viele Menschen kommen hinzu, hat was mit der Frage der Zuwanderungs- und Einwanderungspolitik der Vereinigten Staaten zu tun, hat aber natürlich auch etwas mit der Frage zu tun, wie viele Menschen dort tatsächlich in welcher Generation zugewandert sind und jetzt natürlich ihre Kinder in den Vereinigten Staaten groß werden lassen und zur Welt bringen. Und da hat sich ein gewisses Missverhältnis ergeben. Wir sind auf einem ähnlichen Weg in Deutschland, was die Zahlen anbetrifft. Aber man muss ehrlich sagen, da hat uns jetzt die Vereinigten Staaten etwas überholt. Aber deren Aussichten sind auf der anderen Seite durch ihre restriktive Zuwanderungspolitik jetzt im Augenblick auch wieder nicht mehr ganz so rosig, wie das bisher der Fall war.
Wenn wir jetzt gerade schon das Thema haben, Sie waren ja vorher auch Integrationsbeauftragter des Bundestages. Welche positive Rolle können die Flüchtlingsströme denn hierzulande spielen für die demografische Entwicklung?
Interessantes Thema, weil die Antwort wirklich nicht einfach ist. Nee. Jeder erzählt da immer den meisten Unsinn. Derjenige, der immer sagt, jawohl, Zuwanderung wird unsere ganzen Probleme lösen, macht nur genug Einwanderung, dann wird sich das Thema von selber erledigen. Und die anderen sagen, aber Zuwanderung spielt überhaupt keine Rolle. Also die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Wenn man Zuwanderung und vor allem Integration richtig steuert, wenn man sie als Herausforderung, aber vor allem als Chance begreift, wenn man sich wirklich bemüht, die Menschen, die hierher kommen, auch fit zu machen für diese Gesellschaft. Also nicht nur immer bedroht und sagt, du musst Folgendes tun, sondern ihnen Lust macht auf diese Gesellschaft, auf ihre eigene Perspektive, dann haben wir alle etwas davon. Und es ist gar nicht so einfach, denn wir haben ja nun wirklich im Jahr 2015 1,15 Millionen Menschen, Wanderungssaldo in Deutschland willkommen geheißen und haben halt bemerkt, dass die alle nicht automatisch sofort für den deutschen Arbeitsmarkt irgendwie fit sind, sondern dass man da sehr viel investieren muss. Und das bedeutet, dass die Leute natürlich auch Opfer bringen müssen. Das heißt, jeder von uns muss sich klar sein, wir müssen jetzt investieren, damit aus denen, die auf längere Zeit bei uns bleiben, auf jeden Fall auch sinnvolle Investitionen gemacht werden, dass man die ausbildet, dass man auch die Gesetze anpasst, so dass diese Menschen eine sinnvolle Ausbildung genießen können. Sogar für die, die dann wieder weggehen. Ich finde auch nichts Besseres auf der Welt als jemand, der gegebenenfalls nach Syrien wieder zurückgeht und aber deshalb Deutsch sprechen kann, hier eine Ausbildung hat. Das ist einen besseren Botschafter können wir uns gar nicht wünschen. Und insgesamt ist natürlich auch, wenn man es im übertragenen Sinne meint, Demografie nichts, was in nationalen Grenzen passiert, sondern ist natürlich auch eine Entwicklung, die international uns besorgen muss.
Wie lange dauert es denn ungefähr, bis man die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren kann? Das geht ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das braucht eigentlich schon ein paar Jahre, oder?
Es wird uns wirklich lange Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben im Augenblick so die Aufteilung, dass wir vielleicht 3-4% wirklich relativ schnell unterbringen können. Das heißt, in Monatsfristen 3-6 Monate mit einigem Integrationskurs, etwas Deutschkenntnisse, den Rest können und sollen dann auch Unternehmen übernehmen. Aber dann fängt schon das große, ich würde mal sagen, das Gros der Flüchtlinge und Asylsuchenden an, bei denen wir wirklich sehr viel Zeit brauchen, die Grundbegriffe deutlich zu machen, einen Job zu suchen, möglichst gleichzeitig Integrationsmaßnahmen, das heißt also Deutschkurse und auch gleichzeitig eine Ausbildung. Es gibt nichts Besseres, als wenn man am konkreten Leben täglich auch mit anderen Menschen und in der Kommunikation die Sprache lernt. Nicht nur immer mit denselben 15 bis 20 und 25 Gesichtern, die versuchen, einen Sprachkurs zu machen, sondern wirklich am Leben, dort, wo es um die Frage der Arbeit und der Ausbildung geht. Das wird Jahre dauern. Und dann werden wir ehrlich auch sagen müssen, dass ein Teil davon ganz, ganz schwer wird zu integrieren sein. Und deshalb geht es darum, dass wir bei denen es wirklich fruchtet, wo die Bundesagentur für Arbeit auch wirklich Maßnahmen hat. Sie sind unglaublich erfinderisch im Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, hier die richtigen Programme aufzulegen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Die Kommunen müssen sich darauf einlassen. Sie müssen sehr schnell Kontakt herstellen zu den Menschen vor Ort. Und wir müssen schauen, dass die Verfahren, die wir durchführen müssen, relativ kurz sind, damit die Menschen sehr schnell Klarheit darüber haben, lohnt sich denn das, eine Ausbildung aufzunehmen? Jedes Unternehmen, das jemanden aufnimmt, um jemanden auszubilden, will natürlich wissen, habe ich den sicher in den nächsten Jahren? Oder ist das, was ich da im Augenblick investiere, leider nur auf Monatsfristen? Das wäre schade. Deshalb Klarheit, kurze Verfahren und dann lohnt sich auch die Ausbildung.
Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher damit gemacht, mit der Integration?
Ja, die entscheidende Botschaft ist tatsächlich, wir können sagen, wir haben sehr viele Fehler gemacht seit den 60er Jahren. Ich erinnere an das Anwerbeabkommen zum Beispiel mit der Türkei damals. Jeder wird sich da erinnern mit einigem Alters- und Erfahrungsvorlauf. Aber wir sollten dieselben Fehler nicht nochmal machen. Und ich glaube, wir haben zugelassen, dass wir uns so in eine Laissez-faire-Manier mit diesem wunderschönen Wort Multikulti geflüchtet haben. Das heißt, jeder darf irgendwie alles und keiner guckt so genau hin, dann entstehen leider Gottes Strukturen. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier und der Mensch neigt auch etwas zur Bequemlichkeit. Und das bedeutet, dass wir Strukturen zugelassen haben, bei denen wir sagen, mit denen sind wir einfach nicht glücklich. Da bilden sich Parallelwelten heraus. Das kann ich niemandem zum Vorwurf machen, aber wenn ich in einer Stadt aufwachse, in der ich dann aus meiner ethnischen Community beim Bäcker, beim Metzger, beim Arzt, beim Steuerberater bin und alle sprechen dieselbe Sprache, nämlich meine eigentliche oder ehemalige Muttersprache, werde ich die Sprache Deutsch nicht lernen können. Das sind Parallelwerten, das gilt zu verhindern. Und insofern haben wir jetzt mit dem Integrationsgesetz, glaube ich, doch einen ganz guten Schritt nach vorne gemacht, um deutlich zu machen, bestimmte Dinge, da muss man den Menschen eigentlich wirklich fordern. Da muss man auch deutlich machen, du musst deinen Beitrag dazu leisten, auch wenn es am Anfang wirklich unbequem ist. Das ist hart, allmächtig, wenn ich mir vorstelle, was ich für Schwierigkeiten hatte, eine Fremdsprache zu lernen und wie einfach geht es tatsächlich in einem anderen Land, muss man sagen, bitte klemmt euch dahinter, dann lohnt es sich auch und so vermeiden wir auch Parallelstrukturen, zum Beispiel in großen Städten.
Hierzulande spielt ja auch der Fachkräftemangel eine große Rolle und das wächst ja auch immer mehr, vor allem auch beim Pflegepersonal. Wie kann man denn solchen Problemen entgegnen, gerade wenn die Gesellschaft immer älter wird und wir keine Leute haben, die die älteren Leute pflegen?
Auch da ist natürlich der Umbruch wirklich eklatant. Man merkt es. Und ich glaube, man flüchtet sich ein bisschen in die Schönmalerei, wenn man sagt, na ja, da nehmen wir dann eben einmal das Potenzial osteuropäischer Pflegekräfte und dann hat sich die ganze Frage schon erledigt. Ja, Pustekuchen, wenn es denn so einfach wäre. Also es geht darum, dass man erstmals dem Pflegeberuf eine Stellung beimisst, die ihm auch wirklich zukommt. Bisher waren Pflegeberufe, obwohl im Krankenhaus oder im privaten Bereich, ob in der Altenpflege, aber auch in der Krankenpflege etwas, was eher so am Randbereich angesiedelt war, was das Ansehen in der Gesellschaft betraf. Das wird in das Zentrum rücken und wir werden gut daran tun, den Menschen, die sich anderen Menschen widmen, aufopferungsvoll, auch in der Stellung der Gesellschaft etwas anderes zumaßen. Aber es geht vor allem auch darum, dass man die fit hält. Auch da zerhält die Digitalisierung Einzug. Das Pflegen eines alten, eines kranken Menschen ist heutzutage etwas ganz anderes, als es noch vor 15 oder 20 Jahren war. Die Menschen dort mitzunehmen, nehmen und sie auch weiter auszubilden, sie fit zu machen, das wird natürlich auch diesen Beruf etwas vereinfachen. Wir haben bei der Frage der Ausbildung vor allem im Hinblick auf die Krankenhaustarife, auf die Frage der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung, dort haben wir das versucht, sehr stark zu kategorisieren. Vielleicht war das gar nicht so die richtige Idee. Wir müssen schauen, dass wir dort flexibel bleiben, dass wir das wirklich auch auf den Einzelfall anwenden können. Aber es gilt einfach auch hier der demografische Wandel. Auch hier müssen ältere Menschen mit in die Pflege, mit ihrer Erfahrung. Sie müssen dadurch, dass ihnen bestimmte technische Vorkehrungen, aber auch digitale Vorkehrungen, vielleicht die Überwachung, die Pflege etwas einfacher machen. Aber auch da wird sich der Altersdurchschnitt anpassen müssen an den demografischen Wandel.
Kennen Sie denn die Community-Based Integrated Care Center aus Japan? Haben Sie davon schon mal was gehört?
Ja, sind Center, die sich auf eine Mehr-Generationen-Variante verlegt haben, wo Menschen unterschiedlicher Altersstrukturen sowohl im Krankheitsfalle kurzfristig, aber vor allem natürlich auch altengerecht, barrierefrei untergebracht sind, miteinander arbeiten, aber vor allem miteinander leben können. Eine gute Idee, die bei uns nur sehr, sehr langsam Einzug hält.
Warum? Wieso ist das so?
Gute Frage, weil bisher das Interessante doch immer war zu sagen, die Menschen wollen gerne in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Das heißt, wenn Sie jemanden fragen, wie möchtest du am liebsten alt werden, wird die erste Forderung sein, am besten gesund. Zweite Forderung wird sein, am besten zu Hause. Und dritte Forderung wird sein, wenn mich jemand pflegen soll, dann am liebsten die eigene Familie. Das ist nicht kulturell, nicht überall gleich auf der Welt. Zum Beispiel in Asien begegnen wir einem anderen Familien, einem anderen Gemeinschaftssinn. Dort tun tun sich die Menschen vielleicht etwas leichter zu sagen, jawohl, ich kann mir auch das Älterwerden in einer anderen Umgebung, in einer anderen Situation mit anderen zusammen deutlicher vorstellen. Aber wir merken vor allem in Städten, ich habe das auch bei mir in Nürnberg erlebt, dort gibt es sehr interessante Pläne an Mehrgenerationenhäusern, wo man den Menschen auch etwas die Furcht nehmen muss, vielleicht aus den eigenen, doch mittlerweile dann doch etwas unbequemen vier Wänden, wenn man älter wird, auszuziehen und es mit anderen zusammen zu versuchen. Also man sagt immer so leicht, einen alten Baum verpflanzt man nicht so leicht. Das ist sicherlich gut gemeint, aber ich glaube, dass wir die Menschen in einer Phase, in der sie aktiv sein wollen, aktiv sein können, doch versuchen müssen, auch an andere heranzuführen. Dann wird einfach, das klingt jetzt banal und wirtschaftlich vielleicht gedacht, aber dann wird die Organisation natürlich einfacher. Wenn ich ein Mehrgenerationenhaus habe, dann ist die Betreuung einfacher, dann ist die medizinische, die pflegerische Betreuung einfacher, die logistische Betreuung, das gemeinsame Kochen kann ein soziales Erlebnis sein. Also da muss man schon etwas umdenken und auch eine neue Generation heranführen. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen, aber sich damals in Japan ein Beispiel zu nehmen, halte ich für eine gute Idee.
Sie haben eben das Stichwort Stadt mal in den Ring geworfen. In Deutschland merkt man ja auch, dass viele Leute vom Land in die Stadt gehen, weil die Jobsituation dort besser ist. Es gibt halt mehr Arbeitsplätze und in vielen Fällen ist halt die Pflege auch besser. Das heißt, diese Landflucht, die wird ja auch immer ausgeprägter und die wird sich wahrscheinlich in den nächsten 20, 30 Jahren auch noch wesentlich verschärfen. Das ist dann natürlich für die ländlichen Gegenden auch eine Herausforderung, oder?
Allerdings, und zwar dachten wir bisher immer, das ist eigentlich eine Erscheinungsform der neuen Bundesländer, also nennen wir sie mal beim Namen Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt und so, und mittlerweile erkennen wir, wenn ich in meinem Freistaat Bayern mal in die oberfränkischen Ecken gucke oder schauen wir uns mal den Ruhrpott an, außerhalb der großen Zentren, aber hallo, da sind schon Ecken dabei, da fahren Sie durch Dörfer, wo Sie genau merken, na, da fing aber die Verweisung schon vor einigen Jahren an. Und langsam entwickeln sie sich zu Geisterstädten. Warum? Man kann den Menschen keinen Vorwurf machen. Wo es keine Arbeit gibt, da geht die produktive Bevölkerung, da geht die junge Generation natürlich weg, weil sie zu der Arbeit zieht. Und wer bleibt zurück? Es sind letztendlich vielleicht gerade noch Familien mit kleinen Kindern auf eine gewisse Zeit, aber vor allem die Älteren bleiben zurück. Und das ist eine Entwicklung, die wir besorgt schon seit einigen Jahren sehen und wo wir natürlich den demografischen Wandel ganz besonders brutal erleben, wer ihn nicht kennt. Jemand, dessen Umfeld sich etwas leichter, etwas langsamer entwickelt, der sieht es vielleicht nicht so brutal. Aber wenn wir dann mal durch diese Städte durchkommen, dann stellen wir schon fest, ui, da hat sich die Welt ein ganzes Stück verändert. Gegenzusteuern. Das wird sehr hart, vor allem in einem föderalen Rechtsstaat. Was will ich damit sagen? Sie brauchen alle Ebenen. Sie brauchen den Bund für die Rahmengesetzgebung, Sie brauchen das jeweilige Bundesland. Sie müssen vor allem in den Kommunen die Rahmenbedingungen setzen, dass sich da was tut. Also diese Stadtflucht ist ein Trend. Auf der anderen Seite wollen viele ältere Menschen eigentlich ihren Lebensabend gerne draußen verbringen. Aber sie sehen eben, dass sie gezwungenermaßen lieber in die Stadt zurückgehen, weil dort die Versorgung etwas besser ist, etwas einfacher, vielleicht sogar auch etwas günstiger ist. Und das macht natürlich noch zusätzlich, übt noch zusätzlichen Druck auf die Länder, auf die ländlichen Strukturen aus.
Des Deutschen liebstes Kind ist ja die Immobilie. Und das ist nach wie vor auch so die Altersvorsorgemöglichkeit Nummer eins. Gerade in diesen ländlichen Gebieten, wenn die Landflucht dann kommt, dann ist die Altersvorsorge natürlich auch so ein bisschen gefährdet, weil die Immobilienpreise dann natürlich auch senken. Wie kann man da denn als typisch Deutscher rangehen, wenn ich immer so das Ziel habe, in eine Immobilie zu investieren, Geld da anzulegen und dann im Alter halt mietfrei zu wohnen. Nur wenn ich dann in einer Stadt wohne, wo keiner mehr um mich herum wohnt, wie es ja teilweise im Harz oder in anderen Gebieten, wie sie eben auch schon gesagt hat, ist, wie kann man denn dem entgegnen, so das Thema Immobilie, da auch nochmal so ein bisschen in den Vordergrund stellen und zu sagen, es ist schwierig auf dem Land, auf die Altersvorsorge zu setzen.
Also Herr Kort, wir dürfen die deutsche Immobilie nicht kleinreden. Das heißt, es ist die Wertentwicklung ist ja eigentlich nicht das Dramatische. Nein. Ob jetzt eine Immobilie, in der ich selber wohne, ein paar tausend Euro mehr oder ein paar tausend Euro weniger Verzeihung, wert ist, ist ja nicht dramatisch. Hauptsache, ich muss für das, für den Platz, an dem ich wohne, keine Miete zahlen. Das ist das Entscheidende. Also bitte die Entscheidung nicht nur nach Wertgesichtspunkten, in welcher Lage kaufe ich und wird sie auch wirklich ihren Wert erhalten, pfeift drauf. gefällt mir der Ort, an dem ich bin, finde ich ihn gut und kann ich mir dort einige Jahre, Jahrzehnte meines Lebens vorstellen, dann ist es die richtige Kaufentscheidung. Ja, wir leben im Augenblick in einer ganz schwierigen Zeit, gerade für die Deutschen, die ja immer gepredigt bekamen, eure Rente ist sicher, naja, nicht mehr der Verkaufsschlager. Dann hieß es mal, aber dann die betriebliche Altersvorsorge, wunderbar, jetzt kamen wir dazu, ihr braucht auf jeden Fall noch eine private Vorsorge bei Niedrigzinsphase, um nicht zu sagen Nullzinsphase auf europäischer Ebene, auch nicht gerade der Gewinnbringer für die Altersvorsorge. Also schon meine Generation, aber vor allem die, die danach kommen, werden sich umschauen, sie müssen etwas tun. Und da ist nun mal der Immobilienerwerb schon immer noch nach wie vor die beste Möglichkeit, weil wer sich die Miete sparen kann, der kann sie eben für etwas anderes ausgeben. Aber Sie haben natürlich insofern schon recht, dort, wo draußen keiner mehr wohnen kann, wo die Strukturen sich auflösen, bedeutet es natürlich auch, dass wir beispielsweise bei den Unterhaltskosten, der Erschließungskosten, dass wenn eine kleiner werdende Gemeinschaft ihre Erschließungskosten, die Unterhaltskosten für Abwasser, für Zuleitungen, für Stromleitungen zahlen muss, dass das insgesamt etwas teurer wird. Da müssen wir auf neue, erstens ziemlich wartungsfreie, dauerhafte Infrastruktur achten und wir müssen darauf achten, dass wir nicht überdimensionieren. Das heißt, dass Menschen nicht dorthin ziehen, wo sich quasi 5 die Infrastruktur der Abwasserkanäle, der Stromsorge, der Straße von 25 teilen müssen, weil das immer weniger werden. Also mit Augenmaß den Menschen zeigen, wo Entwicklung auch noch in 20, in 30, in 40 Jahren bezahlbar ist. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
Das Thema Rente haben Sie ja eben auch schon angesprochen. Das Rentensystem ist natürlich so nicht mehr bezahlbar. Wenn ich wenig Junge habe und ziemlich viele Alte, dann haben wir ja natürlich ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht muss ja irgendwie wiederhergestellt werden. Das weiß auch eigentlich jeder, dass es künftig weniger Rente gibt. Trotzdem kümmern sich nur die wenigsten um ihre Altersvorsorge, weil sie die Dringlichkeit auch nicht erkennen. Warum bietet denn die Regierung keine Hilfestellung bei finanziellen Dingen? Gibt es da eine Möglichkeit, wie man darauf aufmerksam machen kann, verstärkt aufmerksam machen kann?
Also ich glaube, dass die Politik schon sehr stark über die Rente redet. Wenn Sie mich als jemand aus dem politischen Zirkus befragen, dann würde ich sagen, jedes dritte Wort ist Rente, mit der man uns begegnet. Also es ist ein wirklich dauerpräsentes Thema. Ja. Aber Sie haben natürlich recht, es kommt kaum über die Schwelle. Ja. Wann kriegt es jemand tatsächlich mit draußen? Wir können nicht mehr sagen, es wäre schön, wenn wir so tolle Kanäle hätten wie den Ihren, wo man die Menschen so gut erreichen kann. Das ist natürlich nicht für die gesamte Politik immer der Fall. Und deshalb geht es schon darum, dass wir aber auch noch in einem freien Land leben. Ich will jemand nicht staatlich verordnen müssen, wie er sich sein Leben vorzustellen hat. Ich will ihm nicht verordnen müssen, welchen Wohlstand er gerne beim Eintritt in seine Rente, wie er sich seinen Lebensabend finanzieren und vorstellen möchte. Da sollen die Menschen eigentlich frei sein. Wir müssen einen Rahmen stecken, der aber eigentlich eher das Mindestmaß abdeckt. Was er dazu machen möchte, was er darüber hinaus machen möchte, das muss er schon immer noch selber entscheiden. Ich habe es vorhin, glaube ich, ganz kurz angesprochen, aber wenn natürlich die eigentliche Rente als Umlage finanzieren, das heißt also eine Generation zahlt für diejenige, die im Augenblick aus dieser Rentenkasse etwas herausnimmt und zwar auf gesetzlichem Anspruch, also das ist kein Almosen, sondern diese Ansprüche hat man sich tatsächlich erarbeitet. Aber es muss eine Generation geben, die das erarbeitet, produktiv wirklich, auch das dafür sorgt, dass das Geld auf dem Tisch landet, dann ist es nicht ganz so einfach, wenn das tatsächlich immer weniger werden. Und deshalb muss die Maßgabe schon die sein, dass auch die Politik natürlich deutlich machen muss, erstens persönliche, eigene Vorsorge, aber sie muss vor allem dann die Rahmenbedingungen setzen. Und das heißt, wir werden auf Dauer nicht an unserem tollen Rentenbild haften bleiben können. Ich glaube selbst, dass die Rente mit 63, also das Zurückschrauben, eigentlich eher kontraproduktiv war. Und dass es eine Generation gibt, die das bezahlen wird in Zukunft. Und ich glaube, dass wir mehr Dinge brauchen als das Thema Flexirente beispielsweise. Das muss die Bundespolitik machen, indem sie sagt, es kann doch nicht sein, dass ich jemand zwangsweise dann mit 65 oder mit 67 in Rente schicke. Gerade in einer digitalisierten Welt, wo eine Generation in eine Rentenphase hineinwächst, für die ein Computer kein Buch mit 7 Siegeln mehr ist. muss es doch möglich sein, wenn man einigermaßen rüstig ist, nicht nur körperlich, sondern vor allem auch geistig, dass man damit einen Arbeitsplatz bedient, dass man seine Erfahrung auf anderen Wegen zur Verfügung stellt. Wir reden immer über den 45 Jahre tätigen Dachdecker, als ob ganz Deutschland aus Dachdeckern bestünde, die mit 63 nicht mehr arbeiten könnten. Die Welt hat sich doch verändert. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, den Menschen erstmal Lust zu machen, auch im Alter noch arbeiten zu können, nicht zu müssen. Ich habe für jeden natürlich auch Nachsicht, der sagen muss, meine Rente reicht nicht, weil sie so klein ist und ich muss noch ran und muss auch noch ran schaffen. Meistens dann Jobs, die eben auch wirklich körperlich etwas unangenehm sind. Also dort den Boden zu bereiten, dass wir auch neue Branchen, neue Innovationen zulassen, dass Menschen in ihrem Alter aber auf einem digitalisierten Wege an einem Arbeitsprozess teilhaben können. Das wäre meines Erachtens die Voraussetzung, für die dann aber auch beim Thema Rente die Regierung die Weichen stellen muss.
Sehen Sie denn Modelle wie Rürup oder Riester auch als gescheitert an? Oder besteht da eine Hoffnung, dass die Dellen, die auch dort in diesen Modellen vorhanden sind, dass die wieder gerade gerückt werden können?
Überall dort, wo jemand Geld annimmt, um es in der Zukunft zu verteilen, braucht er die Möglichkeit, es anzulegen. Wem sage ich das, wenn nicht Ihnen? Das heißt, vollkommen egal, ob Sie Lieschen Müller heißen oder ob Sie Finanzrocker heißen, ob Sie Kort heißen, Frieser heißen oder ob es die Rentenversicherung ist. Es geht immer um Anlage. Und wenn mir auf der Welt keiner mehr für das Geld, das ich dort anlege, etwas bietet, dann nützt es nichts. Dann nützt der deutschen Rentenkasse nichts, dann nützt der Versicherung nichts, wenn es um Kapitallebensversicherungen und geht. Denn dann gibt's nichts mehr. Dieses Geld kann quasi nicht arbeiten. Und in Gold zu investieren, ganz schlechter Tipp auf die Dauer. Also deshalb, das hilft uns alles nichts weiter. Letztendlich ist überall dort, und da hilft auch das Recht, das Schlechtreden von Riester und Rürup nichts. Eine Riester-Rente ist in bestimmten Fällen sinnvoll, dort, wo beide Teile etwas dazulegen können. Es hat leider Gottes nicht unbedingt den Verkaufsschlager-Effekt gehabt, den man sich vielleicht eingebildet hat. Aber ich glaube, dass es doch in ganz bestimmten Branchen, bei einer ganz bestimmten Bevölkerungsart und Verdienstart auch wirklich einen guten Zusatzeffekt für die private Vorsorge geben kann. Aber es ersetzt natürlich die anderen Formen nicht. Und deshalb sage ich, ich möchte immer nicht von Scheitern sprechen, sondern immer eigentlich darum, kann ein Instrument in einem richtigen Umfeld seine optimale Wirkung zeitigen und erreichen oder eben nicht. Und auch bei der Riester-Rente war es so, die hat leider Gottes in einer Zeit aufgeschlagen, in der man die Menschen etwas hätte deutlicher darauf vorbereiten müssen. Aber jetzt tut sich natürlich die Frage der Geldanlage dort genauso schwer wie in anderen Branchen und in anderen Vorsorgeinstrumenten auch.
Wenn wir jetzt mal über den großen Teich gucken in die USA, jetzt mal Arbeitsmarktpolitik und alles, was dahinter steckt, mal außen vor gelassen. Es gibt dort steuerlich geförderte Modelle wie das 401k, wo automatisch dann Geld vom Gehalt in Töpfe fließt, also in Aktientöpfe. Hierzulande gibt es das in der Form nicht. Wäre das eine Möglichkeit, dass man das hier vielleicht auch einführen könnte?
Wird auch schon diskutiert, und Sie werden sich wundern, es ist natürlich eine junge Generation, die genau darüber diskutiert, weil man sich ja Gedanken macht. Wenn heute jemand in das Berufsleben einsteigt, dann macht er sich Gedanken über die Frage, wer kann denn eigentlich mal zukünftig meine Rente finanzieren? Und wäre es nicht sinnvoll, jetzt bereits davon etwas abzunehmen? Aber da haben wir dasselbe Problem. Wenn ein Aktienmarkt tatsächlich nichts bietet an Investitionen und an Anlageform, selbst der Aktienmarkt nicht mehr. Also nicht nur die Frage der klassischen sogenannten mündelsicheren Geldanlagen. Ich glaube, den Begriff gibt es heute gar nicht mehr. Aber das heißt auch, wenn ich risikobereiter wäre, dass ich einfach im Grunde zwangsweise etwas vom Einkommen vom Arbeitgeber her abziehe, dann etwas drauflege und dann in einen aktiengebundenen Fonds stecke, ist natürlich sehr risikobehaftet, kann aber eine Ergänzung sein. Aber es darf um Gottes Willen nicht ersetzen. Wir diskutieren in diese Richtung, und selbstverständlich, glaube ich, muss man einer jüngeren Generation auch ein Angebot machen. Einfach zu sagen, naja, dann schrauben wir ein bisschen das Renteneintrittsalter nach oben, das wird alles nicht mehr reichen. Deshalb die Ideen, so gut sie sind, alle her, aber auch beim Thema Umschichtung in Aktien muss man sehr vorsichtig sein, dass wir da nicht einem Trend aufsitzen, der uns dann hinterher vielleicht bei irgendeiner Aktienblase, vor der nicht nur Sie, sondern auch andere warnen, natürlich dann eine böse Überraschung erwarten.
Da bin ich jetzt auch bei einem meiner Podcast-Gäste, nämlich Marc Friedrich. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Er hat zusammen mit Matthias Weicker das Buch Der Crash ist die Lösung geschrieben. Sein neuestes heißt Kapitalfehler. Und er hat mir gesagt, ich soll Sie ganz herzlich grüßen und sein Buch empfehlen. Und er rechnet ja so ein bisschen mit der deutschen und europäischen Politik ab. Und er geht hart ins Gericht. Und ich finde die Aussagen gar nicht so abwegig, die er im Buch trifft. Nur er stellt halt auch die Frage, wie lässt sich diese generelle Politikverdrossenheit in Deutschland denn ändern? Denn momentan werden die Bürger in erster Linie von der AfD mobilisiert. Und das ist eigentlich auch ein Armutszeugnis für die deutsche Politik, oder?
Also Sie werden jetzt da kein unumwundenes Ja erwarten dürfen von mir. Ich glaube, es kommen zwei Dinge zusammen, die uns besorgen müssen, die ich schon wirklich ernst meine. Einerseits ist es, dass Menschen im Augenblick auf den unterschiedlichsten Kanälen ja sich gar nicht mehr frei machen können. Alle Krisen dieser Welt schlagen unmittelbar im Wohnzimmer auf. Nicht nur bei uns beiden, sondern bei jedem, der sich in irgendeiner Art und Weise auch vielleicht gar nicht dafür interessiert. Aber egal, ob das über Social Media, ob das über Fernsehen, ob das über Pressemedien, was auch immer der Fall ist. Er kriegt nur mit, jeder Mensch kriegt mit auf der Welt, alles geht irgendwie schief. Volkswirtschaften kollabieren, Finanzsysteme kollabieren, demografischer Wandel spielt da eine Teil. Dann kommt Krieg, Bürgerkrieg und ähnliches, Katastrophen dazu. Und alles kriegen sie jeden Morgen einfach feinsäuberlich aufs Butterbrot. Da kriegen Menschen Angst. Und dafür habe ich absolutes Verständnis. Und ihr Vertrauen in Institutionen, fangen Sie bei der Europäischen Union an. Das geht über die Frage der Organisation der einzelnen Nationalstaaten in Europa. Das wird alles nicht mehr so einfach. Dann kommt eine Flüchtlingswelle dazu. Ich nenne es jetzt mal ganz deutlich, dass die Menschen dann sagen, das ist nichts mehr, was ich abends in der Tagesschau sehe, was irgendwie tausende von Kilometern weit weg ist, sondern was jetzt bei mir vor der Tür passiert. Das erreicht die Menschen. Und dann verlangen sie nach Antworten. Sie haben Sorge, sie haben Angst und sie möchten, dass ihnen jemand erklärt, wie diese Situation ist und wie man damit umgehen muss. Und das machen sich, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, Rattenfänger zunutze. Indem sie nichts anderes machen, als nur immer zu beschreiben, was alles schiefläuft. Ja, Herrgott, das kann ich auch. Jeden Tag einfach eine Liste zu machen, was in diesem Land alles nicht gerade läuft, was in dieser Gesellschaft nicht alles rund läuft. Das ist wunderbar. Und wenn ich jahrelang nur auf Europa schimpfe, brauche ich mich nicht wundern, dass in Großbritannien die Menschen wählen, dass sie dort raus wollen. Und genauso versucht man es hier. Man bedient sich der Sorgen, der Nöte, der Ängste der Menschen und auf eine Art und Weise, die ich sehr destruktiv finde. Und das ist etwas, was AfD tut, indem man einfach diese Themen auflistet. Was wir machen müssen, ist diese Themen, diese Ängste, Nöte, Sorgen wirklich ernst nehmen, aber den Menschen eben auch sagen, wie wir uns ein Bild vorstellen, wie wir uns eine Lösung, eine Herangehensweise vorstellen. Den Leuten nicht verkaufen wollen, wird alles besser. Das glaubt keiner mehr. Sondern die entscheidende Botschaft ist, bei all diesen Fragen nicht zurückzuschrecken, nicht mit der Schere im Kopf zu sagen, dürfen wir nicht drüber reden. Uiuiui, Islam, Islamismus, wie geht es in Deutschland eigentlich weiter? Euro, Niedrigzinspolitik, Nullzinspolitik, uiuiui, darf ich nicht drüber reden, ist vielleicht gefährlich. Das ist das, was die Menschen verdrossen macht. Die Politik muss Vertrauen dadurch zurückerobern, dass sie den Menschen das nicht nur das Gefühl gibt, sondern ihnen beweist, dass wir diejenigen sind aus der Politik, die überhaupt die Möglichkeit haben, etwas zu ändern. Entschuldigung, eine AfD hat keine Möglichkeiten, in diesem Land irgendetwas zu verändern, außer mit den Sorgen der anderen ihr Geschäft zu betreiben. Das ist sehr nieder in der Art und Weise und hat mit Politik überhaupt nichts zu tun.
Klare Ansage, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Ich habe noch eine Aussage aus dem Buch von den beiden Autoren. Und zwar haben sie geschrieben, dass ein uninformiertes Volk leichter zu regieren sei als ein informiertes. Das ist jetzt kein Geheimnis. Man kennt diesen Spruch. Aber er zeigt deutlich, dass teilweise am Bürger vorbeiregiert wird. Und gerade beim Thema Finanzen wird alles getan, damit Banken und Versicherungen weiterhin ihre Provisionen kassieren, dass sie nicht pleite gehen. Und hier wird dann eben die Frage gestellt, sollte man die Banken nicht pleite gehen lassen und das Finanzsystem mal komplett ins Wanken bringen, damit sich hier etwas ändert. Als Beispiel haben die beiden Island genannt. Und die haben es ja genauso umgesetzt. Und da sind sie aus diesem tiefen Loch in Island, aus dem tiefen Vulkanloch wieder rausgekommen.
Also wir haben ja jetzt erst bei der Europameisterschaft erlebt, was Island aus sich machen kann, wie man Menschen begeistern kann mit einem richtigen Schlachtruf. Ich weiß nicht, ob das bei den Banken und Bankensystem insgesamt weltweit so funktioniert. Ja, wir haben das ja zum Beispiel auch in Irland erlebt, dass das geht. Aber es geht immer nur dort, zum Teil auch sogar in Spanien, wenn ich mich richtig erinnere, dort, wo es ein noch relativ abgekapseltes System gibt. Das Finanzsystem Zentraleuropas, nehmen Sie Großbritannien, nehmen Sie Frankreich, nehmen Sie Italien, nehmen Sie Deutschland, ist so untereinander vernetzt. Sie können hier keine eigene nationale Entscheidung mehr treffen. Und das Problem ist tatsächlich, tut mir leid, es ist keine Versuchsanordnung. Lassen wir doch mal eine Bank pleite gehen und dann werden wir schon sehen, was passiert. Ja, ich ärgere mich wirklich grün und blau, wenn ich mir vorstelle, was zum Teil an absolut unanständigen Vergütungen an Vorstände bezahlt wird in dieser Bankenwelt. Und auf der anderen Seite laufen Menschen durch die Lande, die tatsächlich durch solche Pleiten ihr Vermögen verloren haben. Das ärgert mich zutiefst als jemand, der sich als christlich-sozialer Politiker bezeichnet. Aber die Versuchsanordnung, einfach mal eine Bankpleite zu gehen, um dann zu schauen, ist die nun systemrelevant oder nicht, da muss die Politik wirklich eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, die Entscheidung ist immer dann richtig, wenn es nicht am Ende um den großen Bankenpalast in Frankfurt geht, wenn es nicht um die Vorstandsgehälter geht, sondern wenn es ums Geld der kleinen Leute geht, wenn es um die entscheidende Frage geht, dass wir in dieser Phase, was anderes haben wir doch damals nicht gemacht, als wir keine Vorkehrungen hatten, national und international, um solche Bankencrashs zu verhindern, sondern wir haben versucht, uns Zeit zu kaufen, damit wir Sicherungsstrukturen einführen können, damit wir Interdependenzen, Abhängigkeiten der Banken, des Systems untereinander möglichst versuchen, hochschwellig zu ziehen, dass wir Einlagensicherungsfonds aufladen, dass wir bei jeder Bank wirklich erfordern, dass sie ihr Kapital nicht in die eigene Tasche, unfairer Vorwurf, sondern in die Einlagensicherung steckt. Darum ging es, dass also auch kapitalgebunden, dass nicht auf leeren Hülsen gearbeitet wird, dass es nicht um Leerverkäufe geht, sondern dass man wieder zu dem ordentlichen ehrbaren Kaufmann, was ein alter, altbackener Titel, zurückkehrt. Das heißt, jemand, dem man vertrauen kann und der das Kapital, das er verdient, in die eigene Bank und in das eigene Produkt steckt. Das war die Frage und deshalb sage ich immer, naja, also wenn ich irgendetwas tun kann, damit dieses System auch das Geld der kleinen Leute auf die Dauer wirklich bewahrt und Innovation, Investition absichert, von der wir alle leben, dann halte ich es eigentlich eher für den richtigen Kurs. Pleite gehen auf Zufallsbasis, schlechter Tipp.
Aber reichen denn die Maßnahmen auf? Jetzt zum Beispiel die Einlagensicherung, da wird ja auch immer gesagt, ja, das besteht auf dem Papier, aber wenn es mal ernst wird, dann crasht es trotzdem zusammen. Da helfen auch 100.000 Euro Einlagensicherung nicht.
Naja, 100.000 sind es ja nicht mehr, sind schon wesentlich mehr. Also ich habe auch lange als Kommunalpolitiker mit dem deutschen Sparkassenwesen, das wirklich einzigartig auf der Welt ist, das klingt auch immer sehr altbacken, aber da muss ich sagen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit in diesem Land tatsächlich als Sparer sein Geld dorthin zu tun, wo ich maximale Sicherheit bekomme. Ja, mein Gott, na, keine Bank zahlt mir heutzutage mehr Zinsen, weil wir auf europäischer Ebene, das hängt gar nicht an den einzelnen Banken, aber eben keine Zinsen mehr finanzieren können, müssen wir uns über die Politik der Europäischen Zentralbank unterhalten. Aber letztendlich habe ich immer noch die Wahl, auch dorthin zu gehen mit meinen paar Kröten, die ich sparen kann und die vielleicht für meine Altersvorsorge sicher sind, wo ich auch eine optimale Einlagensicherung bekomme, also eine sogenannte doppelte. Es gibt nicht nur eine quasi Bundesbürgschaft, sondern es gibt auch jede Bank, die das einzeln absichert und das Ganze in Verbünden. Das heißt also, die eine wacht über die andere. Und das, glaube ich, ist eine Risikoverteilung, die ist mittlerweile schon ziemlich sicher, ziemlich ausgefuchst. Und ganz ehrlich, da reden wir dann schon über Größenordnungen von Vermögen, wo ich sage, die liegen wahrscheinlich zum Großteil nicht mehr in Europa. Denn die Tausenden von Euro des Sparers, der klassischerweise sein Geld in Deutschland, in Europa anlegt, das ist wirklich ziemlich sicher.
Okay. Herr Frieser, bevor wir ins Wordshuffle gehen, habe ich noch eine letzte leicht provokante Frage. Und die stammt auch aus dem Buch, wird häufig diskutiert. Und da geht es darum, wenn man Geld in die leeren Rentenkassen spülen möchte, dann schlagen Friedrich und Weig vor, die völlig überdimensionierten Pensionen von Politikern und Beamten zu kürzen. Auch die Zeit hat vor kurzem diesen Vorschlag in einem sehr langen Artikel vorgestellt. Überspitzt gefragt, wäre das nicht eine gute Lösung mit Zukunft?
Ich muss der überspitzten Frage etwas die Spitze abbrechen. Okay. Was erwarten Sie jetzt als Antwort? Sie fragen einen selbstständigen Politiker. Ich war nie im Leben Beamter, sondern habe mich aus dem Leben des Juristen verabschiedet und versuche nun tatsächlich mein Brot als Politiker zu verdienen. Das heißt, ich habe keine Rückkehrmöglichkeit mehr. Das ist bei zum Beispiel bei Beamten anders. Ich bin da nicht neidisch, aber da muss man mal über die Frage der Gleichheit reden. Also was erwarten Sie jetzt von einem Selbstständigen über diese Frage? Ich möchte keine Neiddebatte führen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg, sich diesem Thema zu äußern. Ja, es gibt in der Tat eine Frage, wie viel Rückstellung muss eigentlich der deutsche Steuerzahler bilden, damit er die Pensionen ableisten kann. Das sind weniger die Politiker, es sind eigentlich eher die Beamtenpensionen. Aber vergleicht man da nicht Äpfel mit Birnen. Wenn Sie sich mal vorstellen, wie wir dort einen Durchschnitt ausrechnen, dann packen Sie bei denjenigen, die nicht unter die Pensionen fallen, sondern eine normale Rente beziehen, immer alles, die Geringverdiener mit rein, also jedes Niveau. Während bei den Pensionen natürlich im Normalfall eine andere Vita dahinter steht, die dem entspricht. Also insofern diese Zahlen zu vergleichen, nicht ganz gerecht. Und das Bild des deutschen Beamten, des Staatsdieners, war natürlich schon auch ein Made-in-Germany-Verkaufsschlager, wo man sich darauf verlassen konnte, dass dieses Land als Rechtsstaat so vertrauensvoll funktioniert, dass Dinge funktionieren, auf die man sich wirklich verlassen kann. Da hat das Beamtentum in diesem Staat schon einen Teil beigetragen. Richtig, früher war es so, Alimentation, das heißt, der Staat versorgt dich bis an dein Lebensende, dafür gibst du deine gesamte Arbeitszeit und dem Staat hin. Streikverbot war früher sowas, das gibt's alles nicht mehr. Aber der Beamte muss nach wie vor das tun, was der Staat für ihn für richtig hält. Also dieses Gegenseitigkeitsverhältnis, das zu einer ganz wesentlichen Säule wurde im deutschen Verwaltungswesen, das ist unser Verkaufsschlager. Und da, deshalb sage ich, dem entspricht schon auch eine Leistung. Über das Anwachsen dieser Leistung, mit welchem Niveau geht man am Ende tatsächlich in Pension? Da müssen wir drüber reden. Das ist tatsächlich nicht ganz vergleichbar mit dem, was jemand als Rente und als Rentenanspruch hat. Aber dass es letztendlich einen Pensionsanspruch gibt, eine ordentliche Alimentation für Beamte in diesem Staat, das halte ich für absolut in Ordnung.
Und es gibt ja Vorstände, die viel, viel mehr verdienen. Und das haben Sie ja eben auch schon gesagt.
Das meine ich allerdings auch. Schauen wir in andere Ecken und schauen wir in andere Länder dieser Welt, dann wird dort unanständig verdient. Und das ist nun wirklich was, was ich dem deutschen Beamten nicht vorwerfen kann.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Bevor wir jetzt gleich zum World Shuffle kommen, erstmal herzlichen Dank für die sehr klaren Ansagen. Ich bin wirklich begeistert. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Kommen wir jetzt mal zum entspannten Teil des Interviews.
Entspannt wirklich.
Und zwar zum World Shuffle. Das habe ich in jedem Interview. Das heißt, ich nenne Ihnen ein paar Begriffe und Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Das kann sehr kurz sein, kann auch ein bisschen länger sein, wie Sie mögen. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Digitalisierung.
Spannende Entwicklung, betrifft uns alle, wird Jahrzehnte anhalten, Generationen verändern. Ich hoffe, die Welt und das Leben etwas schöner machen.
Der nächste ist Nürnberg.
Nürnberg, meine Heimatstadt. Dort geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, Universität, studiert, erste Liebe, Ehe geschlossen. Wenn alles gut läuft in meinem Leben, dann sterbe ich dort auch. Und es ist dafür noch nicht mal der schlechteste Platz.
Okay. Christliche Werte ist der nächste.
Die wirklich für mich in meinem Leben bestimmendsten christlichen Werte sind Subsidiarität und Solidarität. Darauf basiert sehr, sehr viel neben den großen Tugenden der christlichen Religion. Aber dem Menschen, der sich nicht helfen kann, zu helfen und alles zu geben, damit er sich mal wieder selbst helfen kann, das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die wir als christliche Werte in diese Gesellschaft tragen können.
Der nächste ist Rockmusik.
Ja, durchaus. Leider Gottes keine Zeit mehr. Selber mal etwas mitgehämmert. Die Idole der Zeit, in der ich in Clubs unterwegs war, wie Meatloaf oder Ähnliches, die sind schon ein Stückchen weit vorbei. Aber ab und zu holt man die alten Platten doch mal raus und schwelgt etwas in der ein oder anderen Erinnerung.
Sehr schön. New York ist der nächste.
Tolle Stadt. Nach wie vor, wenn ich auch nur irgendwo, sei es am Fernsehen oder sonst irgendwo, einen Blick über die Skyline von Manhattan sehe, habe ich dieses leichte Kribbeln im Nacken. Dort halbes Jahr als Referendar gearbeitet in der Rechtsabteilung. War eine tolle Zeit. Dort in einem Alter, in dem alle Antennen offen sind, man alles in sich aufsaugt, Super Zeit gewesen, schwierige Entwicklung, das war alles vor dem 9. September, vor dem 11. September. Das bedeutet, dieses Land hat sich stark verändert. Amerika ist bei weitem und auch diese Stadt nicht mehr das, was es früher in der Zeit war, in der ich mal dort war, aber ist auf jeden Fall immer noch eine Reise wert.
Der nächste ist Rechtswissenschaft.
Tja. Schwieriges Thema. Ein Beruf, den ich gewählt habe, weil mir ehrlich gesagt nichts Besseres eingefallen ist. Es gab Begeisterung für die Musik, das ein oder andere Thema, aber dann war so die Frage, wenn man von nichts richtig was versteht und eigentlich nichts richtig gut kann, dann probieren wir es mal mit Jura, mit den Rechtswissenschaften, wird schon für jeden was drin bleiben. Nein, es hat sich als optimal erwiesen, weil Politik und Juristen ähnlich denken, also die Art und Weise, Vorgänge auseinanderzunehmen, zu unterteilen, in schöne, kleine, beißbare und verdaubare Bissen zu unterteilen, das bietet die Rechtswissenschaft, eine spannende Wissenschaft, am Tag, täglich angewandt und jetzt auch noch die Rechtspolitik, die Innenpolitik für die CSU hier in Berlin zu vertreten, ist schon ein ordentliches Stück, freut mich jeden Tag.
Okay, zwei Begriffe habe ich noch für Sie. Der nächste ist Glück.
Glück, ein sehr schwieriger Begriff. Das Streben nach Glück, interessanterweise steht es in der amerikanischen Verfassung drin, in der Unabhängigkeitserklärung, dass das Streben nach Glück zu einem ganz wesentlichen Faktor des menschlichen Lebens gehört. Ich glaube auch, jeder darf Glück anders definieren, aber die Suche danach, das Streben danach, ob es im kleinen persönlichen Glück jeden Tag ist, in der Familie, in der Verwirklichung, in seinem Beruf oder auch für die Gesamtgesellschaft, das hält uns alle zusammen und am Leben. Die Hoffnung, dass es morgen ein Stückchen besser wird als heute und der kleine Zipfel vom Glück, der macht das Leben lebenswert.
Das war sehr schön. Fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch einen Begriff. Und zwar hat der dann auch wieder mit ein bisschen Demografie zu tun. Es ist Zukunft.
Zukunft ist das, was den Menschen, glaube ich, mittlerweile fast mehr Angst macht als früher der Fall. Früher war es eher so, dass man die Zukunft hatte kommen lassen. Ein bayerischer Kabarettist, Falle, sagt tatsächlich, früher war alles besser, sogar die Zukunft. Es ist so, dass wir mit mehr Sorge reingehen. Falsch. Wir sollten mit Leidenschaft hingehen. Wir sollen den Menschen Lust machen auf die Zukunft. Wer es heute anpackt, der weiß, dass es morgen gut sein kann. Wie man sich bettet, so liegt man. Das trifft auf die Zukunft zu. Wenn man nur rumsitzt und darauf wartet, dass sie kommt, dann ist sie falsch, denn dann ist Zukunft schon vorbei. Zukunft passiert jetzt, dann ist sie auch gut.
Das war jetzt perfekt. Also jetzt haben Sie sich nochmal gesteigert im Vergleich zum Glück. Herr Frieser, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Interview. Ich glaube, so eine klaren Aussagen, die brauchen die Leute auch. Und wenn ich mir jetzt so Talkshows im Fernsehen angucke mit den Politikern, da bleibt nicht viel hängen, da schaltet man weiter. Aber jetzt in so einem Podcast so klare Ansagen, finde ich klasse und herzlichen Dank dafür.
Herr Gott, ich bedanke mich, hat mir sehr Spaß gemacht und immer wieder gerne auch klare Ansagen.
Herr Frieser, ich danke Ihnen, einen schönen Tag noch.
Adieu, machen Sie es gut.
Tschüss. We'll